Und nun lese ich Ihnen heute Abend die Fortsetzung. Wir sind beim ersten Kapitel der Offenbarung. Und zwar heute ab Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Ich, Johannes, so beginnt's. Ich, Johannes, haben wir es, liebe Freunde, hier mit einem Ich-Menschen zu tun. Ich habe erlebt, ich habe gesehen, ich weiß, ich war dort, ich. Das sind eben nicht jene angenehmen Zeitgenossen, die wir gerne treffen, die immer vom Ich reden. Ist das nicht ein schlechter Stil? Aber das hier ist kein schlechter Stil, sondern das hier ist der Zeugnisstil. Nicht wahr? Wenn Sie einen Lebenslauf schreiben und Sie haben es richtig gelernt, dann beginnen Sie: Ich, Konrad Eisler, vor 85 Jahren dort und dort geboren. Sie beginnen auf jeden Fall mit dem Ich. Oder Sie werden in eine Verhandlung bestellt, Sie waren Zeugen bei einem Verkehrsunfall, und dann müssen Sie schwören, und dann heben Sie Ihre rechte Hand und Sie beginnen genauso: Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Das ist kein schlechter Stil, sondern das ist Zeugnisstil. Was Sie vor sich haben, hier ist ein Zeugnis. So ist es. Ich kann es bestätigen. Ich stehe dafür gerade. Ich bezeuge es. So wahr mir Gott helfe. Ich, Johannes. Und wer die Offenbarung kennt, in den folgenden Kapiteln tritt diese Person völlig hinter den Bildern und Gestalten zurück. Wir haben es hier mit keinem Ich-Menschen zu tun, sondern mit einem glaubhaften Zeugen dieses Herrn. Also, ich, Johannes. Und hinzugefügt: Ich, Johannes, euer Bruder. Auch genauso erstaunlich. Nicht ich, Johannes, euer Bischof, obwohl er das in Kleinasien gewesen ist. Er sagt nicht: Ich, euer Oberhirte, euer Seelsorger, ich, euer Pfarrer. Er ist und bleibt hier Bruder. Nicht wahr? Das erinnert daran, und er erinnert mit daran, wir alle miteinander, woher wir auch kommen an diesem Abend, wir alle sind Kinder dieses einen Vaters. Und wenn wir Kinder dieses Vaters sind, dann leben wir als Schwestern und Brüder. Dann gibt es keinen Oberbruder und dann gibt es keine Oberschwester. Dann gibt es nur gleichwertige Kinder. Luther, der hat ja jene bekannte Zwei-Reichen-Lehre aufgestellt. Dort gibt es ein Reich der Linken, in dem wir auch leben. Und in dem Reich der Linken, von dem wir jetzt gerade herkommen, da ist es wichtig, wenn man die Titel auch kennt, Herr Oberinspektor, Herr Hauptkommissar, Herr Oberfinanzrat. Oh, wenn Sie da mal einen falschen Titel erwischen, dann haben Sie es versiebt über Jahre hinweg. Vor allem, wenn Sie auf ein Amt kommen, schauen Sie immer nach dem richtigen Titel in Deutschland. Und deshalb werde ich oft gefragt, sagt man zu Ihnen jetzt Herr Pfarrer oder heißt es nicht doch noch Herr Stadtpfarrer? Dann sage ich, eigentlich heißt es richtig Herr Großstadtpfarrer. Das wäre doch das Allerrichtigste. Sehen Sie, die Titel sind so unendlich wichtig im Reich der Linken. Aber er lebt hier nicht im Reich der Linken, sondern im Reich der Rechten. Und im Reich der Rechten spielen Titel und Kittel überhaupt keine Rolle. Da gibt es nur Kinder des Vaters und Brüder und Schwestern. Woher sie auch kommen, wer sie auch sind, ob eine ganz einfache, unbekannte Witfrau oder ein angesehener Theologe oder Lehrer oder was auch immer, hier sind wir alle gleich. Jeder ist vor diesem Herrn gleich wichtig. Und es ist auch an diesem Abend durch diesen Text nicht einer besonders und höher angesprochen als der andere. Hier sind sie gleich geachtet und gleich wert im Reich dieses Herrn. Ich, Johannes, euer Bruder. Und drittens fügt er hinzu, ich, Johannes, euer Mitgenosse. Euer Mitgenosse. Wenn ich frage, was verbindet eigentlich Familienmitglieder? Familienmitglieder, die verbindet eigentlich jener seltsame Saft, das Blut. Und dagegen kann man gar nichts. Man gehört einfach zu dieser Familie. Ich erzähle es immer wieder gerne. Früher in unserer Familie gehörte noch dazu der Familienspaziergang, wo ich aufgewachsen bin. Das gibt es ja eigentlich heute nicht mehr im Zeitalter des Autos und Mopeds. Damals ging man sonntagmittags mit den Eltern spazieren. Eltern und 6 Kinder. War großartig, solange man klein war. Und dann ist man größer geworden und auf einmal, ich weiß ja nicht warum, so mit 12, 13 fängt man sich an zu genieren. Ich weiß nicht für wen, aber vor allem für den Vater, für die Mutter. Und dann ging es so bei uns, man ging mit, das gab ja nichts anderes, das Haus war todlangweilig. Und dann ließ man die Eltern und die Kleinen vorauslaufen, so bis sie um die nächste Ecke waren. Und dann machte man sich auch auf den Weg. Wir waren ja selbstständig und größer geworden, nicht wahr? Wir gehören gar nicht dazu, wir genierten uns auch. Und da konnte es dann passieren, dass die Leute, die schon dem Vater begegnet waren, es war eine Kleinstadt, plötzlich dann stehen blieben, wo wir drei daher marschierten. So, ihr seid wohl auch Eisler. Dann sind wir ganz blöd, ja? Das sieht man doch dem an. Der gleiche, das gleiche Blut, der gleiche Saft, das gehört dazu. Man ist Mitgenosse. Ob man will oder nicht, ein Leben lang kann man hier nicht ausbrechen. Also Familienmitglieder werden durch das Blut verbunden. Oder Vereinsmitglieder. Durch was werden die verbunden? Durchs gleiche Interesse, nicht wahr? Die einen, die sind ganz narrisch auf Vögel und die anderen, die haben es eben mit den Stallhasen. Ein bestimmtes Interesse, das macht eben den Verein aus. Oder was verbindet Parteimitglieder? Eine Politik, ob rot oder grün oder schwarz, sie haben die gleiche Politik. Und was verbindet Kirchenmitglieder? Nun ja, die gleiche Steuerliste und auch Wahlliste, deren wir uns bald wieder bedienen. Aber was verbindet eigentlich Christen? Über Grenzen hinweg. Was verbindet Christen, liebe Freunde? keine Sprache, keine Hautfarbe, kein Land, kein Gesangbuch, keine Liturgie, kein Frömmigkeitsstil. Die sind überall wieder ganz anders. Man könnte schon fragen, was verbindet uns eigentlich an solch einem Abend hier? Wenn man hier die verschiedenen Lebensläufe durchgehen würde, würde man sagen, uns verbindet eigentlich gar nichts. Nicht einmal die gleiche Gemeinde. Wir kommen von überall her. Was verbindet uns eigentlich? Und dieser Johannes sagt etwas, was Christen rund um die Welt ganz bestimmt verbindet und was uns auch mit Christen in Ungarn oder Tschechien, in der Österreich oder in Südafrika verbindet. Er sagt hier interessanterweise drei Dinge. Drei Dinge, die Christen ausmachen, außer ihrem Herrn, das sowieso. Aber einmal komischerweise für uns im Moment nicht verstehbar und trotzdem war, als erstes nennt er die Bedrängnis. Freunde, das heißt der Druck. Der Druck, das verbindet Christen miteinander. Christen stehen nun einmal unter Druck, vor allem dann, wenn sie den Mund auftun. Der Bischof Sorg sagte mir, als er den Mund aufgetan hat, gegen eine Stuttgarter Abtreibungsklinik, und wo wir ja jetzt diese Klinik bekommen werden, unter einem Dach, wo Kinder geboren werden, und unter gleichem Dach, mit dem gleichen Operationsraum, die Kinder abgetrieben werden. Es wird so sein, dass wir in Stuttgart 2000 Geburten und 3000 Abtreibungen haben werden. So wird es hier laufen. Dagegen hat sich ein Bischof öffentlich gewandt, nicht als Verbot, sondern als seine Meinung. Und welchen Druck hat er bekommen? Welchen Druck, wenn einer einen Mund auftut? Und welchen Druck wird er erst einmal bekommen, wenn er davon reden wird, dass es neben der Ehe keine alternativen Zusammenlebensformen gibt, um miteinander zu leben, dass es keine anderen gibt außer der Ehe? Was wird der für einen Druck bekommen hier? Gestern im Hospitalhof kam Dr. John Stott aus London, einer der ganz großen Theologen unserer Zeit, und hat einen Vortrag gehalten, und dort hat er wörtlich gesagt, sind wir bereit, den Schmerz des Spottes über die gute Nachricht von Jesus Christus zu ertragen? Sind wir bereit, die Einsamkeit der Isolierung von anderen zu erleiden? Sagen wir Ja zu dem Schmerz, der uns zugefügt wird, wenn jemand uns widerspricht oder uns verleumdet? Doch das ist nicht alles. Sind wir bereit, mit Christus zu sterben im Blick auf Anerkennung und Ansehen, Komfort und Erfolg? Nur der Same, der zu sterben bereit ist, erfährt vielfach neues Leben. Was wir normalerweise gegenwärtig so erleben, ist keine Normalsituation. Das ist Ausnahme von der Regel. Was Christen verbindet in der Welt, liebe Freunde, ist der Druck, ist die Bedrängnis. Und wenn sie aus irgendwelchem Grunde in Bedrängnis geraten sind, um dieses Herrn willen, in ihrer eigenen Familie, dann verbindet sie genau das mit den Christen anderer Völker und Staaten. Das ist eine Auszeichnung. In Bedrängnis zu stehen. Und das Zweite, was er sagt, was uns verbindet, ist das Reich. Interessanterweise das Reich. Wir sind Reichsgenossen, heißt es in einem Lied. Ich kenne eine Frau, die hat außer der deutschen Staatsbürgerschaft noch eine Schweizer Staatsbürgerschaft. Und ich sagte sie, ja, wieso sie eigentlich die Schweizer nicht aufgäbe, wenn sie nicht zurückgeht in die Schweiz, wenn sie hier bleibt. Dann sagt sie, ha, sie wäre ja schön dumm. Die Schweizer Staatsangehörigkeit, die behält man ein Leben lang. Da bin ich geboren, da bin ich daheim und dorthin kann ich jederzeit wieder zurückgehen. Eigentlich bin ich lebe nur hier. Die eigentliche Staatsbürgerschaft ist meine schweizerische. Sehen Sie, ein alter Freund von mir, ein Original im Reiche Gottes, wenn der in ein Hotel ging und dann musste man einen Meldebogen unterschreiben, so wie in manchen Hotels heute auch, und da stand Staatsangehörigkeit, dann schrieb er immerhin Deutsch und Christ. Und dann sagte er, ja komm mal, das ist auch ein bisschen komisch, was machst du denn da, du bist jetzt so wie beinahe 70, Deutsch und Christ, das ist ein bisschen komisch, dann heißt er wie Deutscher Christ, nein, hat mit dem nichts zu tun, Deutsch und Christ.
Weil die immer zurückgefragt haben, dann sagt er, erstens gibt das der Einstieg, das erste seelsorgerliche Gespräch mit dem hinter der Theke im Hotel. Das ist immer der Einstieg. Und sagte, ich habe zwei Staatsangehörigkeiten. Ich bin Deutscher. Und zweitens habe ich aber die himmlische Staatsbürgerschaft durch diesen Herrn, auf den ich getauft und zu dem ich mich hin bekehrt habe. Meine eigentliche Heimat ist im Himmel. Hier bin ich nur noch einige Jahre, dann kehre ich zurück. Ich weiß, wohin ich gehöre. Die zweite Staatsbürgerschaft, liebe Freunde, die zeichnet den Christen aus. Schade, wenn man nur Deutscher ist. Schade, wenn man nur Österreicher ist. Wir sind alle miteinander als Hauptwohnsitz Christen, die im Himmel beheimatet sind. Das Zweite und das Dritte, was hier steht, ist die Geduld, das Ausharren. Das heißt, das Warten auf die endgültige Erlösung. Das Wissen, das Beste kommt erst. Was wäre das für ein Leben, wenn das, was ich bis jetzt gelebt hätte, vielleicht 2/3 oder 4/5 des Ganzen überhaupt wäre und dann wäre alles aus. Was wäre das für ein erbärmliches Leben, von dem ich Ihnen weitersagen könnte? Das Beste kommt erst. Die Erwartung, das Ausharren, das verbindet uns mit anderen Christen. Haben Sie verstanden? Das eine ist das Ausharren. Die Geduld unter Druck. Ich, Johannes, euer Bruder. Und noch als Viertes, ich, Johannes, euer Gefangener. Er war ja auf der Insel Patmos. Wenn Sie in ein richtiges Reisebüro gehen, können Sie dort eine wunderschöne Ferienreise dorthin machen. Johannes war nicht als Tourist auf Patmos. Auf dieser kleinen Insel, 10 Kilometer im Gefirt, mitten im Ägäischen Meer auf der Höhe von Milet und Ephesus, 14 Fahrstunden von der Küste entfernt, zur Gruppe der Sporaden gehörend, und die Römer nutzten diese kleine Insel als Haftanstalt. Auf Inseln ist man ja gut aufgehoben, denken Sie an Napoleon auf Elba. Dort ist eine gute Ruhe und vor allem ein guter Schutz vor Gefangenenbefreiung. Einige Ausleger meinen, es habe sich hier nicht um die schwere Deportatio gehandelt, das war eine ganz schwere Haft, sondern es handelt sich hier um die leichtere Relegatio. Das heißt aber immerhin doch, dass sie in den Steinbrüchen arbeiten mussten, dass sie ständig ihre Fesseln getragen haben, mit dürftiger Kleidung und selbstverständlich auf blankem Boden geschlafen, mit unzureichender Verpflegung. Es war schon eine harte Sache dort auf Patmos. Ich, Johannes, euer Gefangener. Und nun, liebe Freunde, ist es auffallend. Diese 4 Tätigkeitsworte, die in diesem Text stehen und an denen ich jetzt noch etwas entlang gehen möchte. Ich, Johannes, was habe ich erlebt? Erstens, ich hörte. Zweitens, ich sah, und drittens, ich fiel, und viertens, ich schrieb. Das auf Patmos, und zwar an einem Sonntag. Wir haben gerade am letzten Sonntag darüber gehört im Sonntagstext vom Sabbat. Hier ist zum ersten Mal in der Bibel nicht vom Sabbat die Rede, sondern vom Tag des Herrn. Hier war also jene Wende vom letzten Tag der Woche, der erinnerte an die Schöpfung, hin zum ersten Tag der Woche Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi. Des Herrentag. Es ist Sonntag. Zu welcher Zeit? Ich war in der vergangenen Woche mit Pfarrern zusammengesessen zum Thema Kirche in der Stadt. Und eins Thema neben vielen anderen Themen war die beste Uhrzeit für den Gottesdienst. Es kämen deshalb so wenig Leute, weil einfach die Uhrzeit nicht stimmte, meinten einige Kollegen. Wenn wir die Kirche später machten, weil wir richtig ausschlafen könnten, so um 12:30 oder 12:30 und dann anschließend Frühstück oder Kaffee in der Sakristei, dann würden die Massen gehen. Ich sagte, nach den Erfahrungen, die man ja nun über Jahre hin gemacht hat, sind gerade die Spätgottesdienste überhaupt nicht besonders besucht. Sondern dass ich bei uns halb zehn, so halb zehn, zehn sehr gut eingespielt habe. Und früher war der Gottesdienst noch immer früher. Und zu der Zeit war der Gottesdienst, so nehmen die Ausleger an, um 7 oder um 6 Uhr morgens. Auferstehung Jesu. Der Sonntagmorgen begonnen mit dem Gottesdienst. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass er an diesem Tag, zu der Zeit, weil er nicht arbeiten musste, aufgestanden ist, zu der Zeit, wo sich seine Gemeinde drüben in Kleinasien getroffen hat. Er wollte, wenn schon nicht mit seinem Körper leiblich anwesend, wenigstens im Geiste mit ihnen zusammen sein. Und so feierte er seinen Gottesdienst allein. Wir wissen nicht, wo. Und dann auf einmal heißt es hier, er hörte. Er hörte. Liebe Freunde, dass einer hört im Gottesdienst, dass einer hört in der Bibelstunde, ist an sich schon ein Wunder Gottes. Nicht wahr? Wir sehen, wir denken, wir planen, wir befürchten. Ist doch bei Ihnen nicht anders als bei mir, dass unsere Gedanken, wie einer sagte, wie Windhunde sind, die in alle Richtungen gehen. Und man sich auf einmal wieder entdeckt, wo waren jetzt eigentlich meine Gedanken? Wo war ich denn jetzt wieder? Was hat er denn vorhin gesagt? Was sagt er denn jetzt gerade? Nicht wahr? Wir vernehmen, aber wir hören nicht. Und man kann nicht sagen, jetzt will ich hören. Manchmal nimmt man überhaupt nicht mehr mit. Dass man hört, ist ein Wunder und Eingriff Gottes. So wie damals, als einer, der nichts hörte, Jesus kam, ihm die Hand auf die Ohren legte und sagte, Hephata, tue dich auf. Gott, Jesus leibhaftig, kann die Ohren so aufmachen, dass wir hören. Und deshalb heißt es hier, wörtlich sogar, er wurde vom Geist ergriffen. Manche nehmen dieses Wort und sagen, es sei hier eben der erste Hinweis auf die Ekstatiker. Nein. Wenn ich höre, wenn ich ein Wort habe, das mich trifft, das ich nach Hause nehme, so wie ein Stück Brot und davon lebe und essen kann, dann muss der Geist mich ergreifen. Dann muss er ergreifen und mir das Ohr öffnen, dass ich hören kann, so wie ein Jünger und so wie der Johannes gehört hat. Sonst vernehmen wir allenfalls etwas, aber wir hören nichts. Hier greift Jesus selber ein und dann auf einmal hört er. Und das Zweite, er sah. Nicht sofort, er wandte sich um, er schaut zurück. Was sieht er? Indem er zurückschaut, denkt er ganz bestimmt an seine Gemeinde. Er sieht vor sich seine Gemeinde. Er sieht die Provinz, dort hat er doch gelebt. Er sieht seine Familie und dort wurde er geliebt. Er sieht sein wärmendes Nest, seine Arbeitsstelle, dort hat er gearbeitet. Sonntag für Sonntag stand er vor seiner Gemeinde, dort war sein Platz. Und dann auf einmal ist ja alles ganz anders gelaufen. Im Gottesdienst tauchten die Agenten auf, die ihn heimlich observierten. Und dann, so wie es immer geschieht bis zum heutigen Tag, gibt es solche, die laufen zur Polizei und die denunzieren. Und dann auf einmal setzten sich bestimmte Freunde, aber am Schluss bleiben immer nur noch ein paar ganz Treue dabei. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis eines Tages die Polizei bei ihm erschien, ihn festnahm und ihn per Schub auf die Gefangeneninsel gebracht hat. Und in diesem Augenblick der Verlassenheit, wo er Heimweh hat, zurück, da erscheint ihm inmitten 7 Kandelabern, 7 beleuchtet von Goldglanz, diese Kerzen, da erscheint einer wie eines Menschensohn. Verstehen Sie, dieses Wort Menschensohn, das löst bei ihm nun auf einmal eine andere Erinnerung aus, genau wie damals auf dem See, als die Wellen hochgingen und die Jünger in ihrer tanzenden Nussschale verkauft waren, hebt dieser Mann die Hand und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin doch da. Du
Durch mich hast du auch jetzt in der Verlassenheit eine offene Tür zur Gemeinde. Wer in mir bleibt, bleibt trotz Isolierung in Tuchfühlung mit meinen Leuten. Und so erkennt es Johannes wieder, Jesus, der Menschensohn, der Fachmann für Verlassenheit. Das drückt er in diesem Text aus. Ich weiß auch nicht, vielleicht schauen Sie auch manchmal zurück. Vielleicht auch an solch einem Abend. Sagen, dort war eigentlich mein Platz. Dort war ich daheim. Da war Nestwärme. Und dann ist alles ganz anders geworden. Untreue Freunde, undankbare Kinder, schlimme Verletzungen, die ich einfach nicht vergessen kann, und entsetzliche Enttäuschungen. Meilenweit liegt von mir in diesem Augenblick das Glück entfernt. Immer wieder macht mir Verlassenheit zu schaffen, eigentlich so wie dem Johannes auf Patmos. Und hier hinein, liebe Freunde, in diesen Augenblick, spricht diese Gestalt noch einmal so, wie sie damals gesprochen hat. Fürchte dich nicht. Durch mich hast du Zugang zur Gemeinde, wo 2 oder 3, 5 oder 10 im Hauskreis, 100 oder 200 in der Bibelstunde oder 500 im Gottesdienst. Liebe Freunde, das ist ja nicht eine Institution Kirche, sondern das ist seine Gemeinde. Das ist seine Gemeinde. Wer Jesus gehört, gehört eben zur weltweiten Gemeinschaft seiner Leute. Das andere, was dann hier kommt, er schaut hinauf. Natürlich stand er mit seinem Gott in Verbindung. Natürlich hat er gebetet. Natürlich war er ein praktizierender Christ. Und dann auf einmal schob sich so wie eine Wolke zwischen Gott und ihm. Und dann auf einmal, und das geschieht ja eben auch in den stillen Stunden und verlassenen Stunden, dann kommt die Schuld auf. Warum war das eigentlich in meinem Leben passiert? Wieso konnte so etwas geschehen? Warum bedrückt das mich heute noch? Warum kriege ich das einfach alles nicht los? Schuld trennt uns von diesem Gott. Und als ihm das zu schaffen macht, da sieht er die Gestalt angetan mit einem langen Gewand, begürtet mit einem goldenen Gürtel. Liebe Freunde, das wusste jeder damals, das ist der Hohepriester. Das ist der Fachmann für Schuld. Genauso wie damals dieser Herr über der Ehebrecherin die Hand hielt und die anderen davon schickte, so sagte er jetzt, fürchte dich nicht. Nicht einmal deine Schuld kann dich von mir trennen. Es ist wichtig, dass Sie immer wieder diesen Hohepriester erkennen. Und wenn sich zwischen Gott und Ihnen jene Wolke schiebt, und wenn es bei Ihnen immer wieder hervorbricht, wie konnte das eigentlich damals in meinem Leben sein? Wieso ist denn das passiert? Ich krieg das alles nicht los. Hier ist der Hohepriester, der sagt, ich will dir diese Schuld vergeben. Fürchte dich nicht. Und dann schaut er noch nach vorne und er denkt an die neue Welt. Er hat es ja selber gehört. Ich gehe hin, euch Wohnungen zu bereiten. Und dann weiß er und sieht seine Ketten. Er sieht sein älter werdendes Leben und sagt, ja. Aber dann kommt doch sicher noch Sterben, kann's leiden. Und dann kommt der Tod. Und dann auf einmal in der Angst vor dem Tod sieht er diese Gestalt wie weiße Wolle. Nein, wie glitzernde Sonne. Nein, wie loderndes Feuer. Nein, wie glühendes Erz. Nein, die Worte reichen nicht zu, um den Weltenrichter zu beschreiben. Genau wie am Ostermorgen den todtraurigen Frauen. So sagt dieser Herr ihm, fürchte dich nicht. Ich lebe und du wirst auch leben. Liebe Freunde, wenn Ihnen immer wieder diese Todesangst kommt, die Sie verfolgt und sagen, was wird denn aus mir? Und ich habe jetzt eben gelesen, dass junge Leute sich vor dem Tod besonders fürchteten und deshalb in jene satanischen Kulte hineingehen. Wenn ich mich frage, was kommt denn noch? Was muss ich noch erleiden?
Und wenn einem der Tod vor Augen steht, dann steht er da, weiß wie Wolle, weiß angetan und sagt, fürchte dich nicht. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Der Weltenrichter, der Herr über den Tod, das alles sieht er, das alles hört er, so wie das Rauschen von Bächen. Demgegenüber sind die Niagara-Fälle oder sind die Iguazu-Fälle in Brasilien überhaupt nichts. Ich sah den Menschensohn, den Hohepriester und den Weltenrichter. Und dann das Dritte, ich fiel zu seinen Füßen. Es haut ihn geradezu um, so wie Jesaja, weh mir, ich vergehe. Wer diesen Gott so erkennt, wird eigentlich verbrennen. Als Kinder, wenn man Höhensonne bekam, bekam man Lederbrillen. Und als man dann später die Sonne beobachtete, bei Sonnenfinsternisse, dann hatte man Glas, das man schwarz machte. Wir können nicht einmal in die Sonne schauen. Wie wäre es, wenn dieser Gott vor uns in seiner Herrlichkeit erschiene, mehr als 100.000 Volt, überhaupt nicht mehr in Volt oder was auch ich, also angegeben, sondern uns verbrennend und vernichtend. Gott sei Dank begegnet uns heute dieser Gott in diesem kleinen Licht vom Stall von Bethlehem. Im Schein einer Tranfunzel liegt dieses Kind. Das ist das Licht, das uns hell macht und in dem wir dies alles wiedersehen können. Der Herr lässt seinen Knecht nicht liegen damals. Er legt ihm die Hand auf. Wie oft hat er seine Hand aufgelegt, heilend, tröstend, vergebend, aufrichtend. Und er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Das ist es. Der Erste, alles andere steht unter ferner Liefen. Der Chef, der mir eins macht, dieser sagt, ich bin der Erste. Der Nachbar, der sich immer wieder so groß aufspielt, Jesus sagt, ich bin der Erste. Vor dem Dritten, vor dem wir uns kuschen wollen, Jesus sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Die Krankheit? Nein, ich bin das Letzte. Das Leiden? Nein, ich bin der Letzte. Das Sterben? Jesus sagt, nein, ich bin der Letzte. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich habe den Hauptschlüssel zu aller Not, aus der er uns herausführen kann. Und das ist das Letzte, das schrieb er auf. Ich schrieb's, sagte er, was ich gesehen habe. Das Geheimnis wird gelüftet, eröffnet, erklärt. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Das schrieb er auf, damit wir es merken sollen. Wenn Sie nach Essen kommen, 5 Minuten vom Hauptbahnhof weg, steht ja dieses Weiglehaus, dieses Clubhaus für junge Leute. Das ist damals errichtet worden um die Jahrhundertwende von einem Pastor Weigle. Und deshalb heißt es auch heute noch so. Und es ist eigentlich nur für 14- bis 18-Jährige. Viele hundert junge Leute treffen sich dort, eine christliche Jugendarbeit. Und als Dekoration gleichsam, wenn man ins Haus hineinkommt, gleich beim Eingang, hängt ein großes Bild. Das hat Pastor Weigle schon damals hineingehängt. Ist im Krieg zerstört worden. Man hat es neu gemalt und wieder hingehängt. Und da sehen Sie auf diesem Bild der wiederkommende Herr, der gesagt hat, ich bin der Erste und der Letzte. Und jeder Besucher fragt, und das ein Bild für junge Leute zwischen 14 und 18. Ein Bild für alte Menschen und Sterbenden. Ja, was soll denn das in einem Jugendhaus? Und Pastor Weigle sagte dann, diese jungen Leute, die sollen mit ihren 14 oder 16 Jahren lernen, wer der Erste in der Welt ist und wer der Letzte sein wird. Diese jungen Leute, und so sagte er wörtlich, die sollen groß von Jesus denken. Das ist es, was ich Ihnen an diesem Abend wünsche. Und ich möchte Sie eigentlich bitten, wenigstens dann im Geiste, dieses Bild in Ihren Hausgang, in Ihre Welt hineinzuhängen. Der, der Ihnen sagt, ich bin der Erste. Alles andere, vor dem Sie sich fürchten, alles andere ist Nummer 3 und 5, alle anderen unter ferner Liefen. Und ich bin der Letzte. Garantiert, ich bin der Letzte. Der, der dir sagt, fürchte dich nicht. Denken Sie groß von Jesus. Sie können nicht groß genug von ihm denken. Amen. Herr, nun bitten wir dich für die, die an so viel anderes denken und nicht mehr glauben können, dass du, Herr, der Erste und der Letzte bist. Wir denken dich an die Brüder und Schwestern in Not in anderen Ländern, besonders die jetzt in den Ostblockländern, die unruhig geworden sind. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Grüße du sie als Mitbrüder und Mitschwestern unter Druck in Bedrängnis. Wir bitten dich an diesem Abend auch besonders für unsere Kranken, dass du ihnen beistehst und du ihnen sagst, dass du der Letzte bist und größer als alle Schmerzen. Heile du sie. Wir bringen dir unsere Gemeinde und wir bringen dir unser ganzes Leben. Geh du mit deinem jeden Einzelnen und lass jeden neu wissen, dass du der bist, der sagt, fürchte dich nicht. Die befehlen wir uns an, die befehlen wir unsere Welt an. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Gott befohlen.